Leib und Seele, der Gesundheitspodcast rund um Körper und Geist, wird präsentiert von der AOK Baden-Württemberg.
Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich bin Martin Hoffmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schlaf, Stress und Verantwortung. Eine der häufigsten Ursachen für Schlafstörungen ist beruflicher Stress. 41% der Teilnehmenden einer Krankenkassenstudie aus dem letzten Jahr gaben an, dass sich der Stress im Beruf auf ihr Privatleben und auch auf den Schlaf auswirkt. Ich glaube, wir kennen das wahrscheinlich alle. Man liegt abends im Bett, ist müde und will eigentlich nur noch schlafen. Und dann dreht sich das Gedankenkarussell immer weiter. Sorgen, Ängste, gerade bei der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation, Familienthemen und Freunde, aber auch Entscheidungen und Unsicherheiten, die einen den Tag über begleitet haben, kreisen im Kopf hin und her und erschweren einfach das Einschlafen. Damit Sie nach einem stressigen Tag besser schlafen können und erholter aufwachen, dafür wollen wir Ihnen ein paar Tipps mitgeben. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen. Sie ist Mitglied der Geschäftsfeldleitung der Landesbank Baden-Württemberg im Asset and Wealth Management. Außerdem ist sie für das private Vermögensmanagement in Baden-Württemberg zuständig. Wir freuen uns sehr, dass sie in ihrem vollen Terminkalender die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Ilka Knoth. Wir haben uns vorhin auf das Du geeinigt, also herzlich willkommen, Ilka. Hallo.
Hallo.
Ilka, Geschäftsfeldleitung der LBBW. Das klingt erstmal nach sehr viel Verantwortung, nach sehr viel Stress. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann klingt das auch nach ziemlich wenig Schlaf. Wann hat denn heute dein Tag begonnen?
Also mein Tag hat heute 5:50 begonnen, schon vorm Wecker klingeln, weil ich ein bisschen angespannt war, was mich heute erwartet.
5:50, ist das eine normale Uhrzeit?
6 ist so eine normale Aufstehzeit bei mir.
Ich persönlich finde ja immer schwierig, wenn auf dem Wecker eine 5 vorne noch steht. Mhm. Wie geht's dir da?
Da geht's mir auch ganz, ganz schlecht, weil ich bin nicht der frühe Vogel, sondern ich stehe lieber ein bisschen später auf und 6 ist gruselig.
Natürlich sind wir jetzt auch heute nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt unser AOK-Schlafmentor und ehemaliger Profi-Handballer Felix Lobedank. Hallo Felix, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Hi.
Sag mal Felix, spielt es eigentlich eine Rolle, ob ich jetzt, ich sage jetzt mal so 4 aufstehe oder 6 oder 7, wenn ich vorher genug geschlafen habe?
Es spielt an und für sich die größte Rolle die Schlafdauer. Das heißt, wenn du früher ins Bett gehst, dann kannst du logischerweise auch früher wieder aufstehen. Hauptsache, du kommst auf die Stunden, die dich dann ausgeschlafen fühlen lassen. Aber klar, 4 Uhr ist dann noch relativ dunkel, ganz oft, vor allem im Winter. Und deswegen würde ich eher empfehlen, die 6, die wir gerade hatten, das ist schon so eine Uhrzeit. Vorher wird es für viele schwer.
Das bedeutet also, wenn es draußen noch dunkel ist und noch nicht irgendwie angefangen hat, dass die Sonne aufgeht, dann ist es schwieriger auch aufzuwachen und erholsam aufzuwachen?
Ja, unser Körper wird vor allem durch Lichteinfluss dann auch mitgeweckt. Und wenn der fehlt, klar, dann wird es schwieriger, in Gang zu kommen.
Ilka, wann hast du denn das letzte Mal so richtig gut geschlafen und hast gesagt, ich bin so richtig erholt aufgewacht?
Das war letzte Woche, als ich mein Enkelkind zu Besuch hatte und mal nicht arbeiten musste eine ganze Woche, sondern Urlaub hatte und mir keine Arbeitsgedanken in irgendwelcher Form durch den Kopf gegangen sind und ich mich nur auf den kleinen Julian eine ganze Woche konzentrieren konnte.
Also ich hätte jetzt gedacht, wenn das Enkelkind dann da ist, dass du dann vielleicht auch früher geweckt wirst.
Nein, gar nicht. Also unser Enkelkind könnte meine Gene haben, in weitem Sinne hat es ja auch. Nein, der schläft also bis mindestens 8, 9 manchmal sogar. Und ist dann ganz gemütlich und kommt ganz kuschelig und weckt einen nicht abrupt.
Jetzt hast du gerade gesagt, berufliche Gedanken noch so ein bisschen im Kopf. Mhm. Ist das ein Grund bei dir, warum du nicht so gut schläfst?
Also einschlafen kann ich zum Beispiel immer hervorragend. Also ich habe so einen Arbeitstag zwischen 12 und 14 Stunden und habe so ein Ritual, dass ich so 11:30 spätestens ins Bett gehe und dann bin ich so kaputt, dass ich eigentlich sofort einschlafen kann. Wenn ich am nächsten Tag allerdings Vorstandstermine oder ähnliches habe, passiert schon, dass ich so gegen 3, 4 wach werde und dann fallen mir verschiedene Themen ein. Habe ich an das gedacht? Habe ich an das gedacht? Wie könnte ich das formulieren? Und dann, ja, dann wälze ich mich so ein bisschen hin und her, komme manchmal wieder in Schlaf und manchmal auch nicht.
Was machst du dann genau? Also wälzt dich hin und her? Hast du da schon mal Hilfe bekommen oder hat man mit dir mal da gearbeitet, was du da machen könntest theoretisch?
Also was mir extrem hilft, also ich habe immer so einen kleinen Block und einen Stift direkt an meinem Nachtschrank sozusagen und die Sachen, die mir dann durch den Kopf gehen, wenn ich die dann notieren kann und die gefallen mir so, wie ich sie notiert habe, dann kann ich in aller Regel auch wieder gut einschlafen, wenn ich unzufrieden bin mit dem, was ich da zu Papier gebracht habe, nicht. Dann habe ich da noch weitere Gedanken.
Was heißt unzufrieden mit dem, was du da zu Papier gebracht hast?
Weil es für mich vielleicht noch nicht vollständig ist, um dann tatsächlich auf das zu antworten, was mich eventuell erwartet. Das, so solche Sachen.
Was für Gedanken sind es denn konkret?
Also wenn ich zum Beispiel zum Showfix, zu meinem Vorstand gehe, habe mich auf meine Themen vorbereitet, gibt im Vorfeld auch eine Agenda und dann kann es immer Fragen nach rechts und nach links geben. Und dann beschäftige ich mich in der Nacht dann damit, welche Fragen gibt es wohl nach rechts oder nach links, und hast du dann die richtige Antwort? Hast du die Zahlen parat beispielsweise oder die Kollegen, die du für dieses Projekt brauchst, was er eventuell ansprechen könnte?
Das heißt, die Gedanken sind dann aber eigentlich in die Zukunft gerichtet, ja, und gar nicht mehr auf Entscheidungen, die du vielleicht am Tag oder in der Woche vorher getroffen hast.
Nee, gar nicht. Also bei mir ist das, was für mich erledigt ist, ist bei mir erledigt und es wird abgespeichert. Das ist weg. Also ich beschäftige mich immer in meinem Schlaf nach vorn. Immer.
War das schon immer so oder musstest du das lernen erst?
Ich sag mal, die Themen sind intensiver geworden auch in den letzten Jahren. Also ich habe ja, sage ich mal, erst so in den letzten 5 Jahren eine wirklich steile Karriere für mich persönlich hinterlegt. Und da wurden die Themen dann schon auch sehr substanziell und sehr persönlich. Davor hatte ich Führungsaufgaben, die waren auch herausfordernd, aber die waren für mich besser zu meistern.
Felix, jetzt ist diese Methode, dass man das nachts aufschreibt nochmal. Also ich kannte die jetzt, ich habe die schon gekannt irgendwie, habe das für mich noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Wäre das, was du auch weiterempfehlen würdest?
Ja, auf jeden Fall, finde ich gut. Wenn man zu lange im Bett liegen bleibt und dann irgendwann das Gedankenkarussell kreiselt, dann werden die Gedanken oft auch problembehafteter und dann hilft es oft, Sachen runterzuschreiben. Ich würde empfehlen, dann allerdings nicht massiv Licht anzumachen, sondern so im Schummer-Dämmer-Modus, ja, nicht zu viel Licht einfallen. Und auch lösungsorientiert, das fand ich jetzt auch sehr gut. Ja, dann ist es weg, es ist auf dem Papier und dann kann man sich dem Schlaf wieder zuwenden. Also die Strategie ist gut. Mir wird noch die Katastrophenskala einfallen dazu, dass man sich so zwischen 1 und 10 überlegt. 1 wäre, ich verliere einen Cent auf der Straße, und 10 ist wirklich schlimmster Unfall, den man sich vorstellen kann. Und dann relativiert sich oft das, wovor man am nächsten Tag dann Respekt hat. Ja. Also was passiert, wenn ich die Frage nicht beantworten kann? Ist bestimmt ist vielleicht eine 6, aber ist immer noch viel, viel weniger als die 10. Gell?
Wäre das was für dich, so eine Katastrophenskala noch?
Schöne Idee. Also bei uns, wir arbeiten auch häufig so mit solchen Skalen. Gerade wenn es darum geht, Feedback zu geben, gibt es immer so eine Skala von 1 bis 10. Wo bewegt sich derjenige jetzt? Also finde ich, ja, nehme ich gerne mit auf. Finde ich eine gute Idee.
Jetzt hast du vorhin gesagt, also du arbeitest sehr viel. Also ich interpretiere jetzt einfach mal, dass 12 bis 14 Stunden deutlich mehr sind, als viele am Tag arbeiten. Und dass, wenn du dann abends ins Bett gehst, nach 14 Stunden Arbeit, so gegen 12 meintest du gerade, dein Wecker aber dann schon um 10 vor 6 oder um 6 Uhr klingelt, dann ist das ja eigentlich, ich sage mal, da sprechen wir über 6 Stunden Schlaf. Reicht dir das aus?
Mir reicht das in der Tat aus. Also ich habe schon ausprobiert, eher ins Bett zu gehen, bringt mir gar nichts. Also ich werde dann eher wach. Also gerade jetzt in den Sommermonaten habe ich das beobachtet. Ja, man versucht ja doch für sich immer irgendwie neue Experimente. Wie kriegst du deine Balance besser hin? Vielleicht schläfst du wirklich zu wenig. Also gerade wenn ich spüre, dass ich sehr angespannt und K.O. bin. Und dann habe ich aber festgestellt, mehr als 6 Stunden wären es nicht. Also ist dieser Modus quasi geblieben, dass ich so 11:30 rum ins Bett gehe und ja, dann gegen 6 aufstehe.
War das bei dir schon immer so oder hat sich das jetzt auch nochmal in den letzten 5 Jahren mit der steigenden Verantwortung nochmal so ein bisschen reduziert?
Nee, es war eigentlich schon immer so. Also auch schon während des Studiums, ich war immer schon so getriggert, dass ich nicht so gerne früh aufgestanden bin und dann lieber in der Nacht noch alles für den nächsten Tag letztendlich erledigt habe und vorbereitet habe. Was mir zum Beispiel auch noch extrem hilft, was ich sehr, sehr gut finde, ich höre abends MDR-Kultur zum Einschlafen. Also so 10 Minuten. Und dann habe ich wirklich einen ganz tollen Schlaf.
Hast du dann so einen Sleep-Timer, wo das automatisch ausgeht?
Genau,
oder?
Genau. Der geht dann automatisch aus und das merke ich meistens gar nicht mehr.
Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, Handy nebendran legen und einen Podcast hören oder vielleicht Radio hören oder sowas, um sich da nochmal in Schlaf zu winken.
Ich denke, wenn das zu viel Interesse weckt, das Thema, dann kann es natürlich in die andere Richtung gehen. Ja, wenn jetzt gerade kulturelle Themen und dann die Aufmerksamkeit voll drauf ist, kann gegebenenfalls damit das Gegenteil erreicht werden. Aber einen Podcast hören, runterkommen, und es ist immer noch was anderes, über die Ohren aufzunehmen als über die Augen. Also das ist schon ganz gut so. Wie gesagt, ich empfehle eigentlich, alle elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Oder ja, man lädt sich's vorher runter, dann, das wäre mein Tipp noch dazu.
Ich würde ganz gerne nochmal über die Arbeitszeit sprechen. Also 12 bis 14 Stunden, Also mir kommt das wirklich also sehr, sehr viel vor, trifft aber irgendwie so auch mein Bild, das ich so aus der Finanzbranche irgendwie habe. Also das ist, wenn ich mir da Filme anschaue oder sowas, dann ist das eigentlich relativ gängig, dass man so 14, 16, auch mal 18 Stunden hat und dass das Thema Schlaf da eigentlich keine wirkliche Rolle spielt, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Wie kann ich länger wach bleiben?
Also es hängt sicher davon ab, wo man in der Finanzbranche unterwegs ist. Ich bin ja in Anführungszeichen nur im Privatkundengeschäft unterwegs. Das heißt, wir haben es tatsächlich ja auch mit Kunden zu tun und das ist am Abend auch mal endlich. Natürlich zählen für uns auch Veranstaltungen oder abends Besprechungen dazu, Projektthemen. Aber das ist nicht so spektakulär wie in den Filmen, die du vielleicht gesehen hast. Ich empfinde das jetzt nicht so schlimm. Ich fahre natürlich auch eine Stunde, bis ich hier in Stuttgart bin. Also mein Berufsleben, ich bin zum allein 12 Stunden von zu Hause weg, ohne dass ich abends noch eine Veranstaltung besucht habe oder schon meine Mails beantwortet habe. Und das kommt bei mir, wenn ich dann zu Hause ankomme. Dann esse ich mit meinem Mann zusammen Abendessen und dann geht's dann erstmal an meinen Mailkorb, der sich dann tagsüber sehr intensiv gefüllt hat.
Hast du das Gefühl, gerade wenn du abends nach dem Abendessen nochmal dich an den Rechner setzt, nochmal E-Mails beantwortest und alle möglichen, dass du dann Probleme hast mit dem Abschalten? Weil du vorhin gesagt hast, eigentlich kannst du total gut einschlafen. Hast du das dann gelernt für dich, wie du ganz schnell abschalten kannst?
Ja, also das musste ich wirklich lernen. Also um für mich eine Balance zu finden und auch, man verwendet jetzt sehr häufig das Wort Resilienz und jetzt, also seit 5 Jahren weiß ich auch, was das bedeutet. Also ich kann mich noch erinnern, als das Thema so aufkam, ich glaube bei uns im Konzern so vor 10, 12 Jahren, da gab es erste Seminare dazu und da habe ich immer gedacht, was wollen die denn eigentlich? Was soll ich denn jetzt eigentlich tun für mich? Und also seit 5 Jahren weiß ich das, wie wichtig das ist für sich, den richtigen Weg zu finden. Und ja, für mich ist das wie für andere, die vielleicht an der Werkbank stehen. Also wenn man sich so seine Rituale einteilt, kann man damit auch sehr gut umgehen und auch arbeiten. Wenn natürlich unvorhergesehene Dinge dazwischen kommen, wie zum Beispiel morgen Abend gehe ich zu einer Charity-Veranstaltung, da wird mein ganzer Tag verhagelt, wird der Freitag total chaotisch, weil ich dann am Abend keine Zeit hatte, meine Mails zu beantworten. Aber auch das habe ich inzwischen eine Gelassenheit dazu. Also ich werde nicht die Nacht durcharbeiten, um das zu erledigen.
Gut zu hören.
Aber das sind dann so Erfahrungen und das musste ich tatsächlich erst lernen. Also früher, bestimmt noch vor 6, 7 Jahren, wäre ich da wahrscheinlich hyperventiliert.
Und hättest dann die E-Mails auch noch beantwortet, dann zugunsten des Schlafs gegangen oder auf Kosten des Schlafs gegangen. Und dann wärst du am Morgen wahrscheinlich überhaupt nicht erholt aufgewacht und dann wäre der ganze nächste Tag schwierig geworden.
Ja, also ich denke, dass man davon schon extrem krank werden kann. Und da versuche ich mich zu schützen dafür.
Siehst du das auch in der Branche so ein bisschen vermehrt, dass da Leute wirklich damit zu kämpfen haben, dass sie zu wenig Schlaf haben und auch eben dieses Fehlende vom Alltag abschalten können?
Also, dass jeder so seine Balance finden muss, je nach Verantwortung, in welcher Position er im Konzern unterwegs ist, also nicht nur in unserer Branche, sondern auch in anderen Branchen, das ist schon sehr wichtig. Also das beobachte ich zum Beispiel auch bei meinem Mann, der hat jetzt nochmal den Job gewechselt, hat extrem viel Verantwortung auf den Tisch gekippt bekommen und muss jetzt da auch gerade mal wieder für sich die Balance finden. Und da muss ich mich auch mal einmischen und dann ein paar Tipps geben.
Das heißt, dann kommt so ein bisschen Coaching auch von deiner Seite.
Genau, das will er natürlich immer nicht wahrhaben. Und wenn er dann aber mit anderen Personen darüber spricht, dann sagt er, keine Sorge, ich kriege Coaching von meiner Frau.
Also unsere Aufgabe ist ja auch so ein bisschen, dass wir gesagt haben, wir würden gerne Tipps weitergeben. Das heißt, wenn du Tipps hast, welche Tipps gibst du denn deinem Mann? Vielleicht sind die für unsere Hörerinnen und Hörer ja auch spannend.
Ja, also erstmal darauf zu achten, dass man wirklich noch eine bestimmte Anzahl an Stunden, muss jeder für sich ausprobieren, wie gesagt, bei mir reichen 6 Stunden, aber dass man sich das tatsächlich auch so einteilt. Dann finde ich das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem, wenn es doch mal unruhig wird, weil man doch viele Probleme mit sich rumträgt, dass man sich das aufschreibt, dann finde ich mein Einschlafritual mit der Musik eigentlich ganz schön, mit der klassischen. Und ich habe mir sagen lassen, dem einen oder anderen soll auch ein schönes Glas Rotwein helfen. Mir persönlich hilft's nicht. Mir verschafft es eher eine unruhige Nacht.
Aber man muss das natürlich testen.
Ja, man muss das natürlich auch testen, weil sonst, ich trinke auch gerne mal ein Glas Rotwein, aber für mich ist es keine Medizin.
Jetzt gucke ich gerade mal rüber zu unserem Schlafmentor. Felix, was sagst du zu den Tipps?
Also die sind durch die Bank gut. Ich kann die unterstreichen. Gerade auch das mit dem Wein würde ich gerne aufgreifen, der erleichtert vielen Menschen das Einschlafen. Also bei Einschlafproblemen denken viele Menschen, dass das dann hilft. Verschlechtert aber die Schlafqualität über die Nacht hinweg. Also genau das, was erwähnt wurde. Mhm. Und deswegen ist das ein Trugschluss. Dieser Schlummertrunk sollte man gegebenenfalls ersetzen. Wenn möglich, vielleicht sogar vorm Schlafengehen gar nicht so viel trinken, weil der nächtliche Harndrang dann einen zum unruhigen Schlaf noch übergehen lässt. Ja.
Ist der Hintergrund dann, dass Alkohol quasi entspannt? Dass man dadurch besser schläft, oder?
Ich nehme an, dass die Menschen das vermuten, dass der einen so ein bisschen runterbringt und es entspannt ja auch eine Situation manchmal, wird es zumindest so wahrgenommen. In der Tat ist die Regeneration dadurch herabgesetzt. Ja.
Also das ist auch mein Empfinden. Also es ist ganz nett, ein Glas Wein zu trinken, aber ich spüre das dann wirklich, wenn ich den nächsten Tag wieder ins Geschäft muss, das raubt mir Energie. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so besonders gut geschlafen habe.
Was ich bei Führungspersönlichkeiten, bei Managern ganz interessant finde, ist, es gibt Studien, die haben untersucht, wie wirkt die Führungskraft auf die Mitarbeiter, wenn sie unausgeschlafen kommt. Mhm. Und viele nehmen sie dann als gereizt und unempathisch wahr. Und auch Manager wirken, wenn sie nicht ausgeschlafen sind, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht so motivierend, wie wenn sie topfit im Geschäft erscheinen. Die Eigenwahrnehmung ist dann eine andere als die der Kolleginnen und Kollegen. Also es macht schon auch Sinn, auch als Führungspersönlichkeit und Manager, Managerin da ausgeschlafen zu erscheinen.
Mhm. Auch was das Thema Produktivität angeht wahrscheinlich und dass man geistig auch wieder fit ist und alles, weil sie tragen oder du trägst ganz viel Verantwortung, Personalverantwortung, aber auch, also es geht ja auch um sehr, sehr viel Geld, muss man auch sagen an der Stelle.
Am Ende des Tages ja, also ich habe ca. 400 Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen Funktionen, also von Abteilungsleitern, die bestimmte Regionen betreuen, über Gruppenleiter, über ganz viele Berater, die tatsächlich sehr intensiv am Kunden sind und Assistenten. Und das stecken dahinter ja auch ganz viele Schicksale. Und das lässt mich jetzt auch nicht kalt. Also wenn da irgendwelche Krankheiten oder auch Arbeitsplatzverlust entstehen, das beschäftigt mich natürlich auch enorm. Und da für jeden immer ein offenes Ohr zu haben und entsprechende Lösungen zu finden, das ist heutzutage eine Riesenherausforderung. Und ja, das fordert einen. Da muss man auch wirklich viel Kraft dafür haben.
Gibt's für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch so, ich sage jetzt mal, so eine Anlaufstelle, wenn die Probleme haben, gerade jetzt zum Beispiel mit dem Thema Schlaf oder deine Tipps, die du gerade gesagt hast, die du dann deinen Mann weitergegeben hast, dass die auch von solchen Tipps profitieren können, weil die haben wahrscheinlich nicht auf der Ebene von dir, aber vielleicht auf ihrer, du hast gerade gesagt, familiären, persönlichen Ebene, aber auch mit Sachen im Job, auch Probleme vielleicht mit dem Abschalten. Gibt's da eine Hilfe bei euch?
Also muss ich wirklich sagen, also da ist unser Haus, also es sind ja ca. 10.000 Mitarbeiter bei uns in der LBBW in Deutschland und international. Gibt es ein sogenanntes Sozialreferat und an das kann sich jeder Kollege wenden. Also egal mit welchem Thema, ob du Probleme hast mit deinem Kollegen im Nachbarbüro oder mit deiner Familie oder auch ein Alkoholproblem oder was auch immer, gibt es bei uns sehr versierte Kollegen, die den Mitarbeitern helfen. Und das führt sogar dahin, dass spezielle Ärzte für die jeweiligen Kollegen auch gesucht werden können. Also wenn es in Richtung psychische Störungen geht oder auch wenn jemand eine Entziehungskur oder was fällt mir da jetzt noch ein, benötigt, sind wir da sehr, sehr versiert aufgestellt und ein, wie ich finde, sehr verantwortungsvoller Arbeitgeber.
Jetzt ist es vorhin schon so ein bisschen durchgedrungen. Die Finanzbranche ist ja, es ist ja eine besondere Branche. Also die ist sehr, sehr divers, würde ich nicht sagen. Also es ist eher das Gegenteil. Also es ist sehr, sehr männerdominiert. Und du hast dich jetzt...
Du wirst jetzt lachen. Sorry, wenn ich jetzt gleich unterbreche.
Ja, klar.
Ich habe nämlich gestern eine Frauenveranstaltung durchgeführt, weil eine meiner Hauptaufgaben ist auch, Frauen weiterzuentwickeln, weil es gibt ja sehr, sehr wenig Frauen bei uns in Führung. Und wir haben sogar 52% unserer Beschäftigten sind Frauen.
Seit wann ist das so? Also ich kannte das immer noch so, dass es sehr, sehr männerdominiert ist und dass wir wirklich davon, ich sage es mal, 80-20 sowas sprechen.
Also da merkt man wirklich, was das Gesicht einer Bank ist. Also so Personen wie du, die sehen eben hauptsächlich Männer, aber es gibt in vielen Backoffice-Abteilungen und Assistenzen sind bei uns tatsächlich Frauen. Und deshalb fand ich das auch wieder beeindruckend. Ich habe das jetzt extra gerade nochmal überprüfen lassen. 52% sind Frauen.
Wie sieht es denn aus in der Führungsebene? Also wenn wir
dann wird's richtig komisch
nach oben fahren. Ja. Wie sieht es da aus?
Also ich habe gerade so eine kleine Auflistung gemacht. Also bei uns gibt's reichlich, also so knapp 60 Bereichsleiter im Haus. Also das ist meine Position. Und von diesen 60 Bereichsleitern gibt es doch immerhin 10 Frauen.
Also kann man sagen, also umso höher es quasi geht, umso weniger divers wird es dort.
Ja.
Jetzt hast du dich aber trotzdem in dieser Branche auf dieser hohen Ebene durchgesetzt. Was würdest du denn sagen? Hast du in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren, wo bei dir die Karriere nochmal so richtig angezogen hast, hat mehr oder weniger als deine männlichen Kollegen geschlafen?
Oh, das ist jetzt echt eine spannende Frage. Das kann ich echt schwer einschätzen. Ich würde mal tippen, meine männlichen Kollegen sind da wesentlich cooler und ruhiger unterwegs. Die schlafen bestimmt mehr als ich.
Das heißt, du hast dann auch die Zeit, also man könnte ja auch von der Theorie ausgehen, sagen, ich bin ausgeschlafener. Und wie Felix vorhin gesagt hat, naja, wenn man ausgeschlafen ist, ist man vielleicht auch ein Ticken weniger gereizt oder kommt auch anders dann wieder bei den Mitarbeitenden an. Wie ist da so deine Wahrnehmung?
Ich denke mal, dass gerade diese Faktoren, die du jetzt beschrieben hast, sind sowieso von jeder Person unterschiedlich zu beurteilen. Ich würde denken, dass ich generell versuche, sehr harmonisch aufzutreten und die Balance zwischen den Personen da zu halten. Das sind schon Themen, die mir sehr, sehr wichtig sind und auch für jeden quasi auf Augenhöhe den richtigen Ton zu finden. Ich glaube, diese Mühe geben sich wenige Männer. Wenn dem Mann irgendetwas stört, dann spürt man das sehr schnell. Aber vielleicht spüre ich das auch nur als Frau. Das kann natürlich auch daran liegen. Also ich finde Männer meistens unausgeglichener als mich selber. Und das sagt man auch über mich, dass ich sehr ausgeglichen wirke.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt diesen Fall, dass zum Beispiel morgen Abend diese Charity-Veranstaltung ist. Und die hätte eigentlich vor ein paar Jahren vielleicht noch so alles so ein bisschen aus den Fugen gebracht. Du bist also viel unterwegs. Was machst du denn, um auf Reisen gut zu schlafen?
Also für mich ist die Auswahl des Hotels ganz wichtig. Ich suche mir immer eine bestimmte Hotelkette aus, weil ich dann einfach weiß, ich habe ein gutes Kopfkissen, ich habe eine Zudecke, mit der ich zurechtkomme, und ist eine gewisse Sauberkeit in dem Hotel auch vorhanden, weil ich bin so Hausstauballergiker und da ist es schon für mich wichtig, so ja ein paar Effekte zu haben, die mir gut tun. Und das wären so die Sachen, die ich ganz wichtig finde in einem Hotel, und danach treffe ich die Auswahl.
Und da hast du gute Erfahrungen gemacht und hast gesagt, okay, da bleibe ich dabei.
Da bleibe ich jetzt dabei. Also im Moment ist es zumindest so, und so gewisse Hotelketten gibt es ja in ganz Deutschland und das passt für mich sehr gut.
Hast du dann eigentlich irgendwas, was du auf Reisen so mitnimmst? Also ich sag mal ganz klassischerweise, ich würde jetzt mein Kopfkissen einpacken, weil ich habe auch so ein besonderes Kopfkissen, weil ich bin so Seitenschläfer und oder mal Bauchschläfer, es variiert wahrscheinlich so ein bisschen. Und da habe ich oft das Problem, dass ich in manchen Hotels einfach wirklich nicht gut schlafen kann. Und da habe ich für mich festgestellt, Kopfkissen einpacken, und dann bin ich da schon mal so ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Wie ist das bei dir?
Wenn ich nicht so richtig weiß, was mich da erwartet. Also ich brauche ein ziemlich festes Kopfkissen, damit ich gut schlafen kann. Und dann packe ich das tatsächlich ein. Also gerade wenn man mit dem Auto unterwegs ist, wenn das jetzt nicht vom Gepäck her so problematisch ist.
Felix, wie sieht's aus? Hardware quasi fürs Schlafen. Macht das Sinn, so Kopfkissen einzupacken?
Ich glaube, in Ihrem konkreten Fall ist es sogar ein psychologischer Vorteil, einfach, dass man sich darauf verlassen kann, dass alles so ist, wie man sich das vorstellt. Und trotzdem macht es natürlich Sinn, wenn man jetzt gewisse Vorlieben hat, gerade als Bauchschläfer. Die meisten von uns werden sicherlich Seitenschläfer sein, das ist die überwiegende Mehrheit. Da gibt es unterschiedliche Kissen, unterschiedliche Matratzen, Oberbetten und so weiter. Da kann das sicherlich auch mal Schlafstörungen, aber einen schlechten Schlaf verursachen, wenn da irgendwas nicht passt. Und ich glaube, wer von uns kennt es nicht, in einem fremden Bett, in einer fremden Umgebung mit unterschiedlichen Matratzen, Vorlieben, da ist oft schlecht zu schlafen. Ja.
Also das ist auch was ich im Laufe meines Berufslebens erkannt habe. Also früher hat mir das gar nichts ausgemacht, woanders zu schlafen. Und das ist, je älter man wird, klingt auch ein bisschen banal, aber wird dann immer schwieriger mit dem Einschlafen und Durchschlafen, wenn man dann in fremden Betten unterwegs ist.
Das heißt, du hast auch am Anfang der Karriere gerne mal so gesagt, okay, auswärts übernachten ist okay, aber wenn man noch irgendwie fahren kann, dann guckst du jetzt schon, dass du dann zu Hause bist.
Du bringst es auf den Punkt, also gerade morgen zum Beispiel, die Veranstaltung wird sicher bis Mitternacht gehen, ich werde mich trotzdem ins Auto setzen und die 45 Minuten nach Hause fahren.
Weil zu Hause
ist zu Hause, gewohnte Atmosphäre, und dann reichen mir wieder meine 6 Stunden Schlaf. Also wenn ich jetzt woanders wieder übernachten würde, dieses Ritual, das ist schon merkwürdig, was das mit einem macht. Das verursacht bei mir dann auch Schlafstörungen tatsächlich.
Thema Schlafstörung ist nochmal ein guter Punkt, weil Schlafstörungen sind ja dann doch irgendwie nochmal was anderes als ich schlaf mal nicht gut. Felix, könntest du noch mal ganz kurz sagen, was macht eine Schlafstörung genau aus?
Also eine Schlafstörung ist vor allem darüber definiert, dass sie über einen längeren Zeitraum geht. Jeder von uns schläft mal schlecht, schläft auch mal eine Nacht schlecht vor was Aufregendem am nächsten Tag. Aber mehrere Tage die Woche und dann über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten sagt man, wenn das wirklich sich eingebürgert hat, dann redet man von einer Schlafstörung. Insofern kann man sich, glaube ich, dann entspannen, wenn es immer mal wieder auftritt, weil es ja auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy ist. Habe ich jetzt Angst vorm Schlafen, die Angst vor der Angst, ja, da muss man sich nicht stressen, aber klar beobachten, wenn es zu lange dauert, dann kann das dahin gehen.
Hast du dir mal überlegt, also es gibt ja verschiedenste Hilfsmittel auch, um mit Schlafstörungen umzugehen. Hast du da verschiedene mal ausprobiert oder was für dich selbst mal überlegt? Also jetzt Stichwort zum Beispiel Schlafmittel oder sowas.
Also sowas kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil da habe ich irgendwie so Respekt. Also ich nehme auch nicht gerne Medikamente. Also ich nehme auch nur ganz, ganz selten ein Medikament. Da muss es mir wirklich sehr, sehr schlecht gehen. Also ich nehme da lieber Abstand und versuche mit normalen Mitteln in den Schlaf zu kommen, dann, wie gesagt, eher mit schöner klassischer Musik.
Ich spreche es einfach gerade an, weil man hört gerade immer mehr Werbung, Melatonin-Spray und alle möglichen Geschichten. Da nochmal, Felix, die Frage, macht sowas überhaupt Sinn oder ist das wirklich sehr, sehr bedenklich auch, wenn wir medikamentös quasi Hilfen in Anspruch nehmen, um einschlafen zu können?
Es gibt sicherlich Situationen, da bin ich jetzt kein Schlafmediziner, wo man das durchaus auch anwendet. Präventiv würde ich davon abraten, vor allem Melatonin, da ist die Studienlage sehr uneinheitlich. Man weiß gar nicht, wie hoch ist die Konzentration in den Präparaten, die frei verkäuflich sind. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, wie gerade angesprochen, wie man positiv den Einschlafprozess, aber auch das Durchschlafen beeinflussen kann. Also insofern, ich an der Stelle würde erstmal grundsätzlich auch davon abraten.
Jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf das Thema Stress und Schlaf im Allgemeinen so ein bisschen kommen. Also ich kann mir schwierig vorstellen, dass wenn man einen sehr, sehr stressigen Alltag hat, dass man dann auch wirklich erholsam schlafen kann. Also wenn ich da von meiner Seite auch nochmal gucke, wenn ich Stress habe, ich merke das wirklich, dass ich auch, wenn ich vielleicht es schaffe, gut einzuschlafen, aber ich wache irgendwie am nächsten Tag nicht so richtig erholsam auf. Wie hast du das geschafft? Also du hast natürlich jetzt schon ein bisschen was erzählt, aber bei dir ist ja wirklich sehr, sehr viel Stress einfach immer mit dabei. Wie kriegst du das hin, dass du dann sagst, auch das war ein erholsamer Schlaf für mich?
Also das fängt ja schon vor dem Einschlafen an, das für sich hinzubekommen. Ich weiß natürlich auch, dass ich nicht die Welt retten kann. Und ich kann auch nicht alle meine Mitarbeiter vor irgendwelchen Auswirkungen, die es jetzt global galaktisch gibt, schützen. Deshalb ist es für mich ganz wichtig, die Themen auch gut für mich zu verarbeiten. Also ich schreibe mir nicht nur in der Nacht Sachen auf, sondern auch, wenn ich mich auf den nächsten Tag vorbereite, gibt es bei mir immer einen Stichwortzettel, dass ich genau weiß, was beschäftigt mich und wo muss ich auch nochmal ran, wenn es um Themen geht, die ich jetzt nicht gleich lösen kann. Dann überlege ich mir, mit wem kann ich die lösen? Wer ist mir da ein guter Sparringspartner? Wen kann ich damit ins Boot holen? Nehme mir auch mal einen Coach. Also wenn ich gerade mit Themen gar nicht zurechtkomme. Und das muss man für sich lernen, dass man einfach davon wegkommt, dass man alles alleine lösen kann. Das können wir Menschen nicht. Wir brauchen Partner, mit denen wir uns austauschen können, mit denen wir Gespräche führen, auch mal Streitgespräche führen, aber uns dadurch weiterentwickeln. Und wenn man alles nur in sich reinfrisst und immer nur mit sich versucht, alleine zu lösen, ich glaube, das verursacht sicher viele, viele Schlafstörungen.
Jetzt ist es in deinem Bereich, korrigiere mich da bitte, wenn das nicht so ist, aber da ist doch auch, ich sage jetzt mal, die aktuelle politische Situation, gesellschaftspolitische Situation ist natürlich auch für die Finanzmärkte immer sehr, sehr entscheidend. Das heißt, du musst dann natürlich auch immer up to date sein und wenn wir jetzt Nachrichten schauen, gefühlt überall brennt's, überall sind Krisen. Das sind ja auch Themen, die du mit nach Hause nimmst und über die du auch noch nachdenken musst. Wie schaffst du es, dass die dich nicht beeinflussen, weil du ja auch gesagt hast, du kannst eigentlich immer sehr, sehr gut einschlafen. Wie kannst du da abschalten und die vielleicht auch für deinen Schlaf einfach wegschieben?
Also die Themen beeinflussen mich natürlich. Also gerade so viele geopolitische Themen, wie wir aktuell haben und auch in Deutschland jetzt auf uns zukommen werden, also auf euch, auf mich persönlich auch. Wichtig ist, dass man sie versteht und sich damit auseinandersetzt. Aber auch das kann ich kann auch da nicht die Welt retten. Ich muss es einfach nur für mich verstehen können und muss wissen, was kann ich für strategische Hebel ansetzen. Also du hast jetzt gerade Bankengewerbe wieder angesprochen. Natürlich müssen wir uns permanent neu aufstellen. Und das ist eine Herausforderung, die wir jetzt aktuell erleben, die es noch nie in so einer Dimension gab. Also früher, da hattest du einen Zyklus, der ging vielleicht 3-4 Jahre und dann hat man diese Strategie verfolgt. Das hatten wir heute nicht mehr. Also wir haben uns zum Beispiel, also mein Geschäftsbereich, wir haben uns Anfang des Jahres auf verschiedene Themen eingestellt. Also da hat man schon Corona, da hat man schon die Lieferketten-Schwierigkeiten. Wenig später fing der Ukraine-Krieg an. Auf diese Themen, mit denen setzen wir uns tagtäglich auseinander. Also mit den Beratern, wir besprechen das tagtäglich. Was bedeutet das auch für unsere Kunden? Also das ist ja diese empathische Seite, die ist ja extrem wichtig, um gut mit dem Kunden agieren zu können.
Dann würde ich gern nochmal, weil du es vorhin auch gesagt hast, das letzte Mal gut geschlafen, so richtig erholsam geschlafen, war bei dir im Urlaub. Wie sieht denn dann, also was verändert sich von deinem Schlaf im Urlaub verglichen mit deinem Schlaf, den du im Alltag hast? Ist der dann deutlich länger oder bleibst du bei deinen 6 Stunden?
Ist nicht länger. Also ich schlafe wirklich nur noch diese 6 Stunden. Er ist ja entspannter, weil ich, also gerade jetzt die Woche mit meinem Enkelkind, weil ich jetzt mich auf keine besonderen Themen einstellen muss, sondern ich weiß etwa, was mich erwartet. Also es ist einfach harmonisch, gemütlich, spielerisch. Und das tut einfach auch mal gut. Also so wie wenn andere jetzt vielleicht an die See fahren und jeden Tag baden gehen.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, und ich gucke nochmal gerade zu Felix, also dass ein beliebtes Mittel ist ja dieser Powernap. Ja? Also mal kurz irgendwie Augen zumachen. Könnte ich mir jetzt bei einem 12- bis 14-Stunden-Tag auch mal ganz gut vorstellen, dass man so in der Mittagspause vielleicht mal so ein kleines Augen zu, Füße hoch. Ist das was für dich, Ilka?
Oh, das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Aber ich muss gestehen, ich habe es auch noch nie ausprobiert, weil ich immer Angst davor hätte, dass ich nicht wieder aufwache.
Okay. Das heißt aber, Müdigkeit ist dann schon da. Auch.
Also Angestrengtheit, so ein gewisses K.O.-Erlebnis, das hat man schon mal. Also gerade jetzt, wo es auch so extrem warm war und du arbeitest an vielen Themen, gehst in der Mittagspause in diese fast 40 Grad Stadt hinein und gehst einen Espresso trinken und kommst dann zurück, dann denkst du, boah, das stresst einen jetzt aber ganz schön. Aber das ist, glaube ich, eher dieser körperliche Stress, der sich da noch mal bemerkbar macht von Räumen, die auf 20 Grad runtergekühlt sind und du bist draußen, bewegst dich bei fast 40 Grad.
Jetzt Stress eher, weil es wirklich richtig kalt geworden ist.
Ja, also jetzt wieder umgedreht.
Haben wir es ein bisschen anders. Aber Felix, ein Powernap, würdest du das der Ilka eigentlich empfehlen, dass man das, also dass sie es auf jeden Fall mal ausprobieren könnte?
Wenn es der Terminkalender erlaubt, würde ich das empfehlen. Und zwar dann im Idealfall nach dem Mittagessen, wenn dann eh schon so diese Verdauungsmüdigkeit einsetzt, dann kann man auch den Espresso ruhig noch nach Mittagessen trinken, weil bis der wirkt, hat man dann diese halbe Stunde und da würde ich auch nicht drüber gehen. Etwa, also wirklich auch mit Wecker dann arbeiten. Dann ist man normalerweise nicht ermattet. Wenn man dann jetzt über eine Stunde schläft mittags, dann kommt diese klassische, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den Tag überstehen soll, dieses Gefühl. Aber eigentlich, wenn es irgendwie reinpasst, kann man das gern.
Also so eine halbe Stunde?
Ja.
Und einfach so im Sitzen oder was?
Wie es angenehm ist. Also es gibt, im Idealfall ist es ja schon so, dass irgendwann die Muskulatur, die erschlafft und wenn dann der Kopf so wegnickt, dann wacht man eh wieder auf. Das nutzen manche auch, die haben den Stift in der Hand, nicken bewusst mit dem Stift in der Hand ein. Und wenn der runterfällt, dann sind sie wieder wach und haben wieder und arbeiten weiter. Das ist dann so der Effekt. Da gibt es unterschiedliche Strategien.
Wie weit kann man denn so einen Powernap runterschrauben? Wenn wir von einer halben Stunde sprechen, Ilka, ich weiß nicht, ist das realistisch bei dir eine halbe Stunde? Oder?
Ja, müsste ich meinem Vorzimmer Bescheid sagen, dass das in dem Kalender so quasi vermerkt wird, dass ich da eine halbe Stunde meine Ruhe habe.
Wobei, du hast gerade gesagt, ja, und eigentlich mit dem Kopf hast du doch so ein bisschen geschüttelt. Also was könnte man denn, also ab wann oder bis wann bringt das noch was? 10 Minuten, bringt das schon was oder ist das eher kontraproduktiv?
Gut, ich sag mal, so ein Innehalten im stressigen Moment ist, glaube ich, grundsätzlich gut. Ja? Sich mit sich beschäftigen, runterkommen, hängt auch immer ein bisschen davon ab, wenn es jetzt ums Thema Schlaf geht, wie lange brauche ich denn, bis ich wirklich in den Schlafmoment komme? Viele brauchen dann erstmal 10 Minuten, um überhaupt abzuschalten und dann wird es immer kürzer und dann wird die halbe Stunde dann auch realistisch. Also ich sag mal, das hängt individuell davon ab, wie schnell man dann auch in eine Erholungssituation kommt. effizient schlafen, so Viertelstunde, 20 Minuten, wenn das funktioniert, das hilft auf jeden Fall.
Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Wir haben heute wirklich ganz viel mitgenommen. Ilka, du probierst das mit dem Powernap auf jeden Fall mal aus. Ja. Kannst du ja mal berichten, ob sich da was getan hat zwischen halbe Stunde und
und wann der Stift nach unten gefallen
ist. genau und wann der Stift nach unten gefallen ist. Das Thema, wenn man nachts aufwacht nochmal, ich fand diesen Tipp sehr, sehr gut mit dem Aufschreiben und auch die Katastrophenskala war es. Ne?
Genau.
Und dann auch nochmal so ein bisschen die Themen für sich relativieren und versuchen auch, den Tipp auch wieder nach vorne gerichtet, fand ich auch sehr, sehr gut und werde ich für mich definitiv ausprobieren. Vielen Dank, Ilka, vielen Dank, Felix, für das sehr, sehr spannende Gespräch. Wenn Sie mehr wissen möchten, dann schauen Sie doch einfach mal vorbei auf unserer Homepage aok.de/bw/schlafgut. Ich bin Martin Hoffmann, vielen Dank fürs Zuhören und hören Sie doch gerne mal bei unseren anderen Folgen noch mit rein. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Leib und Seele ist ein Podcast der AOK Baden-Württemberg.